alles, worin wir keine Ahnung haben, da holen wir uns jetzt direkt Unterstützung. Und das war natürlich alles, was mit Steuern zu tun hatte, mit GbR-Gründung. Gut, das ist jetzt noch nicht so aufwendig, aber für uns war es trotzdem alles neu. Deshalb haben wir uns da Unterstützung geholt. Und auf einmal waren wir mittendrin.
Hey, schön, dass du wieder dabei bist, beziehungsweise schön, dass du vielleicht auch diesen Podcast jetzt heute hier zum ersten Mal gefunden hast und neugierig bist, was hier alles so passiert. Hier geht es ja, wie gesagt, wie der Titel schon sagt, ums kalte Wasser und in das kalte Wasser springen, aus der Komfortzone auszubrechen. Und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die ja diese ersten Schritte auch gegangen sind und wie sie diese Hürden beim Anfang überwunden haben. Heute unterhalte ich mich mit Katrin und Christina, die zum einen was gegründet haben, und zwar als Freundinnen, zusammen mit Claire, einer weiteren Freundin von ihnen, und da quasi ihr eigenes Unternehmen aufbauen, rund um das Thema Branding und ich weiß gar nicht, was das nennt, eine Agentur oder so. ich weiß gar nicht, was der konkrete Begriff hier ist. Jedenfalls haben sie was gestartet und diesen Sprung gewagt sozusagen, sich da als Unternehmerinnen sozusagen mal zu probieren, und das auch sehr erfolgreich. Wir haben aktuell 40.000 Follower bei Instagram, und von da habe ich mich gefreut, hier natürlich auch mal ein bisschen über das Thema Instagram mich mit den beiden auch auszutauschen und wie man anfängt, Content zu kreieren, aber auch so seine eigene Persönlichkeit mit reinzubringen in Form von vor die Kamera sich auch mal zu stellen und sich zu zeigen. Und das ist eine Sache, die ich persönlich, an der ich auch arbeite und die man sicherlich wahrscheinlich auch nie perfektionieren wird, aber eine Sache bei mir jedenfalls gewesen, die ich lange auch herausgezögert habe und jetzt erst so durch den Podcast angefangen habe. Ja, von daher gibt es da einige Tipps von den beiden, was es heißt oder was man machen kann, um eben diese Schritte zu gehen, und spannende Einblicke in den Aufbau ihres Unternehmens folgerichtig. Viel Spaß an dieser Stelle mit dem Interview. Hallo Christina, hallo Katrin.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja sehr viel, oder ihr kennt euch aus mit dem Thema Instagram. Ihr seid Experten, könnte man schon sagen, Expertinnen in dem Bereich, was es heißt, einen guten Instagram-Kanal aufzubauen. Und wir fangen mal mit einer ganz leichten Frage an, aber vielleicht ist ja auch gar nicht mehr so leicht. Was ist denn so euer erstes Bild, was ihr bei Instagram gepostet habt? Womit habt ihr quasi auf Instagram angefangen?
Das ist ganz witzig, weil das haben wir uns neulich auch mal gefragt und haben dann alle drei zusammen durch unseren Feed jeweils gescrollt. Und bei mir ist es auf jeden Fall ein Foto, jetzt habe ich vergessen, das muss 2014 oder 15 gewesen sein, von einem Moderationstraining aus dem Volontariat. Also so mit Maske und völlig drüber, aber war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Deshalb war es dann auch offenbar mein erstes Bild.
Ja. Und bei mir ist es ein Sonnenaufgang in Phoenix in Arizona, weil ich da schon öfter war, schon öfter hingefahren bin, und da habe ich zum ersten Mal ein Foto davon gepostet, als wir da waren.
Okay, also ein Klassiker für Instagram.
Ja, klassisches Instagram-Foto.
Sehr gut. Das waren jetzt wahrscheinlich dann eher so auf euren privaten Channeln solche so Bilder gewesen. Und ihr habt da dann, ihr seid ja angefangen, du hast gerade schon gesagt, in deinem Volontariat, Christina, Moderationsschulung. Mhm. Ihr habt ja Journalistik studiert. Vielleicht mal ganz kurz zum Thema, wie seid ihr drauf gekommen? Wieso habt ihr euch entschieden, in das Thema Journalistik einzusteigen?
Ich glaube, das war bei uns beiden so ein, oder bei uns dreien eigentlich schon relativ früh klar, dass wir in den Journalismus gehen. Also wir haben klassisch im Lokaljournalismus vor Ort angefangen und sind dann da wirklich zu Kaninchenzuchtvereinen und was man halt alles so macht als 15-, 16-Jährige bei der Lokalzeitung. Und dann war relativ schnell für uns klar, dass wir in Journalismus wollen. Und da ist, wenn man gerade so ein praktischeres Studium machen will, Journalistik an der TU Dortmund haben wir da studiert, so die Adresse, und hatten alle Glück, dass es geklappt hat. Und da haben wir uns dann letztendlich auch kennengelernt.
Wie war es bei dir, Katrin? Also du hast auch schon früh angefangen, für Zeitungen kleine Artikel zu schreiben, oder?
Ja, genau. Bei mir war das tatsächlich so, dass meine Mama mich da so ein bisschen drauf gebracht hat, weil die auch schon ja seit Jahren bei der Lokalzeitung arbeitet, mittlerweile da auch Redakteurin ist, da ganz, ganz viel macht. Und ja, das hat mich immer so inspiriert. Und tatsächlich war es bei mir so, dass meine Mutter eigentlich mal selbst Journalistik studieren wollte, als sie in dem Alter war, als sie jung war, sich dann aber anders entschieden hat und am Ende BWL gemacht hat. Und sie hat dann zu mir gesagt, mach auf jeden Fall das, worauf du Lust hast und was dir Spaß macht. Und hat mich im Endeffekt ja so ein bisschen dahin gebracht, das dann auch wirklich zu machen. Und ich habe es keinen Tag bereut. Also das war das beste Studium, was ich hätte machen können zu dem Zeitpunkt. Also da habe ich alles richtig gemacht.
Ja, im Rückblick ja auch eine gute Entscheidung, weil in dem Studium habt ihr drei euch dann ja auch kennengelernt.
Genau.
Bei Christina, Katrin und auch Claire, die dritte im Bunde bei euch. Wie geht es normalerweise nach so einem Journalistikstudium dann weiter? Also was sind so die typischen klassischen Wege, die man dann einschlägt und wie ist es bei euch dann gewesen? Habt ihr euch alle drei für die gleiche Zeitung entschieden oder?
Nee, also in Dortmund ist tatsächlich so ein bisschen besonders an dem Studium, dass da ein Volontariat integriert ist. Und ein Volontariat, das ist eine Ausbildung zur Redakteurin, zum Redakteur. Und das haben wir dann natürlich alle während des Studiums auch gemacht. Und was daran eben so cool ist, ist, dass einem das auch direkt Türen öffnet, weil man einfach direkt in die Redaktionen reinschnuppern kann, direkt anfängt, da auch zu arbeiten. Und das hat eben ja auch dazu geführt, dass wir dann ja noch während des Studiums quasi direkt eingestiegen sind und ganz, ganz viel schon machen konnten. Bei Christina und Claire war es halt vor allem im WDR. Ich war erst noch bei ein paar anderen Stationen unterwegs, bin dann aber quasi auch in den WDR rübergewechselt. Und dann haben wir da eben als Freie ja ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht, die letzten
Witzigerweise
Jahre.
Dann auch immer die gleichen, muss man sagen. Also wir waren also zusammen beim Mädelsabend, ne? Katrin und ich waren zusammen dann noch bei den 1Live-Infos, bei den Nachrichten. Also da haben sich unsere Dienstpläne, die waren eigentlich jahrelang gleich.
Okay, also das war so ein bisschen vom Schicksal auch geplant, dass ihr ja. Auch, also das war jetzt nicht irgendwie, dass ihr euch groß gewünscht habt, ich möchte gerne auch mit der Christina irgendwie zusammenarbeiten, könnt ihr nämlich nicht auch irgendwie in den Bereich stecken.
Doch, das natürlich okay, sowieso.
Natürlich sowieso. Ich habe sofort gesagt, okay, wenn Christina bei den 1Live-Infos arbeitet, dann muss ich da auch hin. Natürlich.
Ja. Nein, aber es war tatsächlich so, und das zeigt das, glaube ich, auch, dass wir sehr ähnliche Interessen haben und sich da unsere Jobs auch nachgerichtet haben. Und so sind wir irgendwie immer wieder zu dritt überall gelandet. Also sei das jetzt beim WDR oder bei Folgerichtig. Aber ja, das war schon eine Art von Schicksal wahrscheinlich.
Ja, cool. Da würde mich jetzt einmal direkt interessieren, ihr seid jetzt quasi alle beim WDR, habt da auch teilweise gemeinsam auch miteinander zu tun, arbeitet an ähnlichen Projekten. Ja, wie kam es dann zu der Idee von Folgerichtig, dass ihr einen eigenen Instagram-Kanal mit einem Business dahinter noch aufbaut?
Ja, wie kam es dazu? Also es war so, wir waren ja alle bei Mädelsabende oder sind es auch immer noch, also zumindest Claire und ich. Und wir haben einfach immer wieder gemerkt, dass ja der Bedarf ganz, ganz groß ist, zu erfahren, wie das mit Instagram so funktioniert. Also wir haben mit Mädelsabende relativ schnell eine ziemlich große und starke Community aufgebaut. Mittlerweile sind das irgendwie 190.000 Follower oder so. Damals, als wir folgerichtig angefangen haben, war das noch deutlich weniger. Das ist ja jetzt auch schon fast 2 Jahre her. Aber wir haben halt einfach gemerkt, dass uns immer wieder Leute ansprechen und sagen, ja, wie habt ihr das gemacht? Also wie geht das? Wie kann ich Menschen erreichen? Und wir haben eben auch gemerkt, dass es halt gar nicht so krass darauf ankommt, was man für Themen auf der Plattform macht, sondern dass es eben darauf ankommt, wie man das macht. Und ja, dieses Wissen, was wir dann hatten, das wurde einfach so krass nachgefragt. Und deswegen haben wir dann gedacht, na gut, wenn es so viele Leute wissen wollen, dann erzählen wir es ihnen halt. Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee geboren, lass uns Online-Kurse machen, in denen wir eben unser Wissen über Instagram und wie man da Communities aufbaut, erstellen und lass uns da auch mal über das hinaus gucken, was wir bisher haben und eben mit Unternehmen zusammenarbeiten und mit Selbstständigen.
Das ist ja jetzt dann auch manchmal einfacher gesagt als getan, dass man mal einfach so sagt, ja, lass das mal irgendwie machen. die schreiben uns ja alle in den DMs, wie wir das gemacht haben und wollen wissen, wie wir das hingekriegt haben. Das können wir jetzt über Mädelsabende nicht, weil das vielleicht nicht zum Content passt, da nicht auch noch irgendwie kommunizieren. Lass das doch mal irgendwie so probieren. Wie ist es denn dann, also wie seid ihr denn dann vorgegangen, nachdem ihr gesagt habt, okay, lass das mal probieren? Oder gab es jemanden, der da auch die Initiative irgendwie in die Hand genommen hat und gesagt hat, so, wir setzen uns jetzt mal ein Wochenende hin und planen das mal irgendwie so durch? Oder habt ihr direkt einfach mal einen Instagram-Account aufgemacht und einfach mal losgestartet?
Nee, das war tatsächlich so, dass Katrin und Claire da zusammen drüber gesprochen hatten und da gibt's auch noch so ein Foto, das war auf dem Weg zu einem Konzert und hatten da den Plan, wir machen das und wir möchten Christina gerne dabei haben und dann haben wir uns bei Claire getroffen und das fühlt sich mittlerweile schon so lange her an, aber eigentlich ist es ja gar nicht so lange her.
Weißt du noch, wann das war ungefähr?
Ja, es ist ziemlich genau 2 Jahre her. Also es muss irgendwie Februar, März 2019 gewesen sein und dann haben die beiden mich so gefragt und irgendwie war für mich völlig klar, ja, auf jeden Fall, ich will das auch und dann haben wir da zusammen noch einen Tee getrunken und haben das besprochen und haben dann gesagt, okay, lass uns mal irgendwie übernächste Woche zusammensetzen und mal schon mal so ein bisschen was für eine Website texten. Also wir hatten tatsächlich gar nicht so ein richtigen Plan, wie wir das Ganze angehen müssen und hatten dann diese Website aber schon fertig und die ist auch ganz toll geworden und dann fing es natürlich an, okay, wie gründen wir überhaupt eine GbR oder was gründen wir überhaupt für eine Gesellschaftsform und haben dann wirklich so ganz klassisch einen Termin bei der IHK gemacht und haben uns da einfach mal beraten lassen und das war super und sind dann aber auch ganz schnell dazu übergegangen zu sagen, okay, alles, worin wir keine Ahnung haben, da holen wir uns jetzt direkt Unterstützung. Und das war natürlich alles, was mit Steuern zu tun hatte, mit GbR-Gründung. Gut, das ist jetzt noch nicht so aufwendig, aber für uns war es trotzdem alles neu. Deshalb haben wir uns da Unterstützung geholt. Und auf einmal waren wir mittendrin, Katrin, ne?
Ja, das war ganz verrückt. Und tatsächlich, um deine Frage noch zu beantworten mit dem Instagram-Kanal, der Instagram-Kanal war tatsächlich erst echt ein Step später. Also das Unternehmen war für uns an erster Stelle. Es war für uns eigentlich klar, okay, wir wollen jetzt irgendwie diese Kurse machen, wir wollen irgendwie Menschen erreichen. Und dass wir dazu einen begleitenden Instagram-Kanal machen, war uns zwar von Anfang an klar, aber das war tatsächlich gar nicht der Ursprung. Also der kam erst viel, viel später dazu, erst im November, also fast ein halbes Jahr später.
Und das war auch eine verrückte Geschichte, muss man sagen, weil wir dachten so, okay, wir machen jetzt diesen Instagram-Kanal, weil da wollen wir natürlich den Leuten auch zeigen, wie man Storytelling macht. Und dann haben wir diesen Kanal einfach mal so aufgesetzt aber es stand nichts. Also ich glaube, er war sogar noch auf privat gestellt. Wir hatten ihn nur schon mal uns diesen Namen quasi gesichert. Und dann hatte Claires Schwester mitbekommen, dass wir das machen, war natürlich sehr stolz. Und die hat eine sehr, sehr, sehr große Reichweite mit mehreren 100.000 Followerinnen und Followern und hat das dann einfach mal auf ihrem Kanal erzählt. Und ich weiß noch, ich saß in Berlin mit Freunden und habe ein Bier getrunken und dann kriege ich das nur auf dem Handy mit. Und es kamen immer mehr Anfragen und Anfragen und waren so, Gott, was passiert hier? Und es waren wirklich über Nacht 15.000 Follower, die wir gekriegt haben. Krass. Und dann war halt so auf einmal der Druck da, okay, jetzt geht's los, jetzt müssen wir liefern, wir müssen irgendwas machen.
Ja. Und bei mir war das so, ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub in Italien und ich hatte halt den ganzen Abend mein Handy irgendwie aus oder irgendwie nicht dabei. Und am nächsten Morgen bin ich so aufgewacht und ich hatte so, weiß ich nicht, 180 Nachrichten von Claire und Christina, die irgendwie so geschrieben haben, so, oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Ich kann nichts mehr machen, ich muss den Kanal jetzt öffentlich stellen. Und das war so ein richtiger Leidensverlauf von diesem Abend, von dieser Nacht, weil die irgendwie so verrückt war. Und dann haben wir ja alle erstmal einen Herzinfarkt gehabt und dann habe ich noch die erste Story auf dem Folgerichtig-Kanal vom Strand in Italien gemacht. Also das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, wie das entstanden ist damals.
Weißt du noch, worüber die Story dann ging?
Ja, wir haben
war uns wahrscheinlich halt kein Urlaubsupdate einfach nur.
Nee, wir haben uns erstmal vorgestellt und gesagt, was wir hier vorhaben, wer wir sind, was jetzt auf dem Kanal passieren wird und so weiter. Zum Glück, ich meine, wir hatten uns ja schon Gedanken darüber gemacht. Ne? Es war jetzt nicht so, dass da irgendwie noch gar nichts stand. Aber wir wurden schon ein bisschen überrollt von der Situation. Aber ja, das war kaltes Wasser, also kann man nicht anders sagen.
Ja. Okay, also es kam ein bisschen früher, als ihr eigentlich geplant hattet. Ihr hattet schon geplant, einen Instagram-Kanal dazu aufzubauen. Habt ihr euch den auch schon gesichert, damit der Name nicht irgendwie noch weggeschnappt wird? Und ich finde es krass, dass eine einzige Person so einen krassen Effekt haben kann, dass auf einmal so über Nacht 15.000 Leute da sind und quasi darauf warten, okay, was passiert denn jetzt hier? Und dann ja, ist der Druck da.
Ja, und was das aber auch gezeigt hat, ist, dass das Thema einfach unheimlich viele Leute bewegt. Also ich glaube, wenn sie jetzt, keine Ahnung, was erzählt hätte, dass jemand einen Kanal macht über was auch immer, dass das so viele Menschen angezogen hätte. Ne? Also ich glaube, dass das Thema ist schon auch was ja ganz viele Leute bewegt, die einfach gerne ihren Kanal verbessern wollen, die sich einfach auch für kreative Tipps interessieren und so weiter. Von daher war das, glaube ich, natürlich auch ein Punkt, warum das so gut funktioniert hat damals.
Ja. Ja, ich meine, sie hat dann wahrscheinlich als Influencerin, kriegt sie wahrscheinlich auch andauernd die Fragen, die ihr ja auch vorher schon bekommen habt, über den anderen Kanal, so wie baue ich das und das richtig auf, wie kann ich, oder kannst du mir nochmal verraten, welches Tool du für das Video XY benutzt hast oder wie hast du das geschafft, dass du da irgendwie die Untertitel drin hast und so.
Wobei diese Fragen, also wie wir das gemacht haben und so weiter, die kamen gar nicht so krass über den Kanal, sondern die kamen eher so, wenn wir so mit Leuten gesprochen haben, so, weiß ich nicht, wir waren ja auch viel auf Konferenzen, so auf der Republika und sonst wo und da war das dann eher so, dass die Leute dann so Fragen dazu gestellt haben, das war gar nicht so krass über die DMs und so.
Ja, aber ihr habt auf jeden Fall einen Bedarf gesehen und habt gedacht, den Bedarf, den können wir auch decken oder dem können wir etwas anbieten und lass uns das mal probieren. Genau, jetzt lagen da, ihr habt angefangen mit einer Webseite, hast du gerade erzählt, Christina, und habt dann mit einem Kurs angefangen, nehme ich an, weil das war ja das, was ihr irgendwie machen wolltet. Wie war das für euch? Ich meine, ihr stand jetzt schon viel vor dem Mikro, ne? Auch durchs Radio und so weiter und so fort. Wie habt ihr, wie war es für euch, so die ersten Videos dann auch aufzunehmen?
Ich muss schon so innerlich so lachen, weil das auch im Nachhinein ist, war so ein Chaos. Also das Ding war, wir hatten ja inhaltlich die Kompetenzen. Ja, so, da mussten wir uns nicht groß vorbereiten. Da waren wir total safe. Wir wussten, wie der Kurs sein sollte. Wir haben den wirklich zusammen geskriptet auch und saßen dafür zusammen in unserer Wohnung. Katrin und ich haben eine Zeit lang zusammen in Köln gewohnt und haben wirklich da zu dritt bis nachts um 12:30 diesen Kurs geskriptet, 15 Stunden am Stück, und das war total gut. Lag natürlich aber auch daran, dass wir eine sehr enge Deadline hatten, und dann war dieser Kurs fertig geskriptet und dann haben wir das wirklich in so einer 3-Tage-Aktion bei Claire in der Wohnung gedreht und haben alle Matratzen aus den Betten genommen, alle Kissen überall hingehängt. Das war also, diese Bedingungen, die waren grauenhaft. Das war eine große Altbauwohnung mit 3,50 Meter hohen Decken. Es hat total geheilt und wir hatten einen Kameramann. Das war natürlich super, dass wir den hatten. Wir dachten, wir brauchen das. Und der hat sich da wirklich diese 12-Stunden-Tage mit uns um die Ohren geschlagen. Also da nochmal herzlichen Dank auf jeden Fall. Und haben das wirklich in so einer Harakiri-Aktion durchgezogen. Nach 5 Tagen war das fertig, aber es war ein Chaos. Daraus haben wir gelernt.
Aber lag das daran, weil ihr den Kurs auch schon quasi auf der Webseite angekündigt habt? Oder wolltet ihr den einfach fertig haben?
Ja, wir hatten, also wir sind immer große Freunde davon, uns Deadlines zu setzen, die dann schwierig einzuhalten sind. Also da sind wir sehr, sehr, sehr große Heldinnen, das zu tun. Und die Problematik ist halt gewesen, dass wir ja alle auch in unterschiedlichen Städten wohnen, dass wir auch noch andere Jobs gemacht haben. Und es gab auch einfach nicht so viele Gelegenheiten, wo wir mal 3 oder 4 Tage am Stück zusammenkommen konnten. Das heißt, wir haben uns halt irgendwie ein paar Wochen im Voraus oder ein paar Monate sogar diesen Zeitraum geblockt und haben gesagt, okay, das sind die 5 Tage, wo wir diesen Kurs produzieren. Und es gab halt einfach keine andere Option. Also so, wir haben dann diese Tage geblockt, weil wir halt gedacht haben, ja, das schaffen wir ja auf jeden Fall locker bis dahin. Ja, das war nicht der Fall. Also das war auf jeden Fall doch alles enger als gedacht. Aber ja, letztlich hat das auch funktioniert. Es war halt ein bisschen stressig. Und wir haben daraus auch auf jeden Fall gelernt. Ein bisschen zumindest.
Aber die Deadlines haben geholfen, damit überhaupt was passiert ist.
Ja, das ist bei uns immer so.
Okay. Ich finde es mal ganz spannend. So, ihr habt gesagt, am Anfang habt ihr euch einfach mal kurz hingesetzt, ein bisschen was geplant. Irgendwann habt ihr wahrscheinlich so ein bisschen konkreter auch mal geplant. Und inwiefern sah dann der Plan, das, was ihr geplant habt, dann im Vergleich zur Realität aus?
Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, so rückblickend Ist es schon relativ so, wie wir uns das vorgestellt hatten, wobei man auch sagen muss, wir sind generell drei Menschen, die nicht mit einem festen Plan in irgendwas reingehen und der unbedingt erfüllt werden muss, sondern wir sind, glaube ich, alle drei so, dass wir Sachen auch auf uns zukommen lassen und dann gerne immer Sachen mitnehmen und gucken und also in dieser akuten Situation dann entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ist das die richtige Richtung, in die das geht? Wollen wir nochmal nachjustieren? Also, dass wir erstmal gucken, also sich so ein bisschen entwickeln lassen und dann reagieren. Und ich glaube, deshalb haben wir das die ganze Zeit über immer wieder nachjustiert. Auch es hat sich ja dadurch, dass wir auf einmal diese 15.000 Followerinnen und Follower hatten, die gar nicht unbedingt unsere Zielgruppe waren, über die wir uns aber natürlich gefreut haben, ist unser Instagram-Kanal erstmal in eine andere Richtung gegangen für eine andere Zielgruppe, als wir es eigentlich wollten. Und haben jetzt auch wirklich so in den letzten Monaten erst versucht, das nochmal so ein bisschen in die Business-Richtung mehr zu kriegen. Aber das ist so ein stetiger Prozess und wir haben immer wieder Strategie-Calls und passen das einfach immer wieder on the go an.
Ihr seid jetzt, ich würde gerade gerne den Switch so rüber machen zum Thema als Freundinnen gründen und auch als Freundinnen allen Unternehmen gemeinsam führen. Vielleicht kommen wir erstmal so zum technischen Teil. Ihr habt euch entschieden für eine GbR. Finde ich ganz spannend, weil also GbR kann, glaube ich, auch nur als funktionieren, wenn man sich schon lange kennt, weil man ja füreinander auch irgendwie haftet. Was waren so für euch so die Gründe, zu sagen, okay, wir machen eine GbR anstatt zum Beispiel eine GmbH?
Also ich glaube, das war wirklich so dieses Niedrigschwellige, dass wir direkt loslegen konnten, weil du hattest ja eben auch danach gefragt, hattet ihr einen Zeitplan? Ja, wir hatten für den ersten Kurs tatsächlich eine Deadline und waren so kurz davor, dass wir gar nicht die Kapazitäten hatten, uns jetzt so mega viel noch mit der Gesellschaftsform und mit diesen technischen Details zu beschäftigen und haben dann gesagt, okay, wir starten mit einer GbR, weil wir auch nicht diese extremen Risiken hatten, die man, wofür man sonst vielleicht eine GmbH gründen würde. Also wir haben natürlich spezielle Versicherungen abgeschlossen, alles für den Online-Bereich und so weiter, aber es war nicht nötig, dass wir diese GmbH hatten. Wir sind tatsächlich gerade an dem Punkt, dass die GmbH jetzt kommt, aber wir sind auch alle drei Typen, die nicht so mega, mega mutig sind, glaube ich so, weil wir erstmal gucken wollen, entwickelt sich das, was kommt dann und dann entscheiden, das hatte ich ja eben schon so ein bisschen erzählt. Und deshalb war GbR für uns niedrigschwelligste Option, die wir alle, wo wir durchgestiegen sind, womit wir uns wohlgefühlt haben und damit gestartet sind. Und wir hatten tatsächlich auch keine Nachteile. Also es war dann auch so, dass uns am Anfang gesagt wurde, ja, GbR, das klingt für manche nicht so super seriös. Also überlegt, ob ihr das machen wollt oder ob euch dadurch Aufträge verloren gehen. Und da müssen wir sagen, zumindest in unserem Bereich war das nie ein Thema. Also auch nicht für große Kunden, auch nicht für Workshop-Kunden, gar nicht.
Okay, dann ist ja am Anfang dann spannend, weil ganz viele neue Sachen auch dazu kommen, wenn ihr jetzt ein Business auch quasi ins Leben gerufen habt und ganz neue Aufgabenbereiche und so weiter und so fort. Und so ein bisschen auch die Frage, okay, wer macht was? Da gibt es ja auch teilweise unliebsame Themen, vielleicht so Steuern oder sowas, wo man sich in seinem Privatleben schon nicht so gerne beschäftigt. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr da quasi versucht, das so unter euch fair aufzuteilen, dass jeder irgendwie das machen kann, was er gerne machen möchte und aber auch die unliebsamen Dinge auch irgendwie gemacht werden. Wie habt ihr das so irgendwie hingekriegt, basierend auf eurer Freundschaft, die ihr ja auch irgendwie habt und ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das nie ein Riesendiskussionsthema war bei uns
Okay.
tatsächlich. Also es ist echt erstaunlich, weil wir sind uns alle wahnsinnig ähnlich. Also wir haben das Gleiche studiert, wir haben die gleichen Jobs gemacht, die gleichen Interessen, haben so dasselbe Know-how, aber wir haben trotzdem alle nochmal so eine unterschiedliche Ader und jede von uns kann eben ihre Kompetenzen und das, was sie halt besonders gut kann, bei folgerichtig einbringen. Und bei mir ist das halt so, dass ich halt gerne so das Kreative mag und so Design und Content erstellen und so diesen ganzen Bereich. Das heißt, es war irgendwie relativ schnell klar, Katrin kümmert sich auf jeden Fall um diese Kreativseite und um den Content, weil ich das halt auch einfach schon ja mitgebracht habe so ein bisschen. Und bei Christina zum Beispiel war es so, dass die halt einfach die organisierteste von uns allen ist und einfach ja gerne den Überblick auch behält oder das auch einfach gut kann und viele Dinge ja für uns angepackt hat, auch was so Orga-Sachen angeht, so zum Beispiel die Mails, da hat sie halt so mega guten Blick drauf die ganze Zeit und ist da halt einfach mega organisiert. Und ja, dadurch hat sich das einfach so wirklich quasi von selbst ergeben. Also das will man immer nicht so hören, dass wir da keine Strategie hatten, aber das war nie ein großer Diskussionspunkt oder ein Streitpunkt oder so. Also wir haben nie irgendwie gesagt, ach Mann, ich will jetzt aber das machen. Also das war wirklich gar nicht so.
Im Gegenteil, wir hatten neulich auch eine ganz lustige Diskussion nochmal, oder es war keine Diskussion, aber wir hatten wieder so einen Strategie-Call und da waren wir, es war vor ein paar Monaten, waren wir dann an so einem Punkt, dass wir gedacht haben, okay, wir müssen die Bereiche jetzt nochmal besser aufteilen, dass jeder einen Bereich hat, für den er einfach verantwortlich ist. Weil am Anfang war es natürlich so, ich glaube, das ist bei jedem auch so, alle hängen irgendwo mit drin und damit alle einen Überblick haben und man muss, ich glaube, das ist auch wichtig, damit alle erstmal so checken, wie funktioniert die Abläufe, wo gibt es Schwierigkeiten, wie können wir überhaupt eine gute Struktur in diesem Unternehmen schaffen? Und an dem Punkt waren wir dann und haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt einfach nochmal in drei Teile aufteilen. Und da gab es halt diesen einen Bereich Personal, Steuern, also diese ganze organisatorische Sachen. Dann gab es den Bereich Content, also das Kreative, alles, was mit dem Newsletter zu tun hat, mit unserem Instagram-Kanal und so weiter. Und dann gab es noch den dritten Bereich, so diese ganze Sales-Schiene, also unsere Online-Kurse, unsere Workshops. Und dann saßen wir zusammen und dann war die Frage, ja, wer macht denn was? Und es war, glaube ich, es war schon so ein bisschen eine unangenehme Situation und wir drei saßen dann da so. Und im Kopf waren die Rollen bei jedem natürlich schon sehr fest verteilt. Und dann hat irgendjemand den Anfang gemacht und alle waren so, ja, okay, nee, dann machen wir es genauso. Christina macht Steuern, Katrin macht Content, ja, und Glenny macht die Sales-Produkte. Und es war total gut, dass es jemand ausgesprochen hat und alle waren total froh und es passt perfekt.
Ja, cool, dass das so einfach locker flockig sich von selbst verteilt hat, auf jeden Fall.
Ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass wir uns auch einfach so gut kennen. Also wir kennen uns halt einfach wirklich seit fast 10 Jahren und wissen genau, wie die andere Person tickt und was der anderen Person wichtig ist, wofür die sich interessiert und wo die auch Spaß dran hat. Und ich glaube, deswegen haben wir uns eben auch so aufgestellt, dass es halt für jede diesen Bereich gibt, der ihr halt Spaß macht, den sie halt gerne macht, sodass jede Person das eben auch so machen kann, wie sie es gerne möchte. Und das ist ja auch das Schöne an einem eigenen Unternehmen, dass man diese Freiheit halt auch hat, das so aufzuteilen, wie man es halt gerne mag.
Mhm. Aufgabenteilung und so hat funktioniert wunderbar. Kommunikation ist auch gar kein Problem, weil ihr euch schon quasi lange kennt. Ihr habt irgendwie schon zusammen gewohnt und wisst, wie entsprechend ihr Dinge aufnehmen könnt und solltet, wenn derjenige mal einen schlechten Tag hat oder sowas. Was gibt's denn auch ein paar Dinge, wo ihr sagt, okay, das ist manchmal ein bisschen schwierig, dass wir jetzt auch noch Freundinnen sind, so?
Puh, also so spontan würde ich sagen, nein. Das liegt natürlich aber vielleicht auch daran, wenn wir zusammen sind, dann reden wir natürlich auch immer über den Job. Mhm. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das in anderen Freundschaften ist, weil alle meine Freunde quasi auch Journalistik mit uns studiert haben und wir dadurch natürlich immer über den Job reden. Es fühlt sich aber nicht schlimm an. Also das ist irgendwie so ein Teil von uns dreien, der uns natürlich auch beschäftigt. Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie negative Punkte gibt in unserer Beziehung dadurch.
Geht es denn manchmal dann auch zu viel über den Job? Also ist es dann, gibt es auch genug, also gibt es immer eine klare Grenze für euch, so okay, jetzt ist gerade mal folgerichtig zur Seite gelegt und wir müssen auch mal so irgendwie quatschen? Oder ist das einfach schwammig und also wie ist das so? Stelle ich mir halt manchmal schwierig vor, wenn man irgendwie, gut, ihr wohnt jetzt nicht mehr zusammen in der gleichen Wohnung, das ist vielleicht sogar noch intensiver, aber wie könnt ihr auch noch gleichzeitig Freundinnen bleiben, die auch über ganz andere Sachen reden und gleichzeitig ein Business zusammenführen, also gibt es da irgendwo immer noch klare Grenzen, wo ihr sagt, so, okay, heute ist ein Tag, da reden wir mal nicht über folgerichtig, sondern über alles andere?
Ich glaube, dass das, ich glaube nein. Also ich weiß nicht, ob wir, also ich glaube, niemand von uns zieht jetzt bewusst die Grenze und sagt, bitte lass uns heute nicht darüber reden. Also ich glaube, das ist noch nie vorgekommen. Ich glaube, es ist ein ganz großer Teil Gewöhnungssache, weil wir ja auch schon vorfolgerichtig jahrelang zusammengearbeitet haben. Das heißt, auch da war es ja schon so, dass wir da Kolleginnen waren und Freundinnen und Mitbewohnerinnen und alles Mögliche. Das ist schon immer verschwommen, also das war jetzt gar nicht so eine krasse Veränderung. Was ich aber schon merke, wenn man sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, manchmal treffen wir uns ja zum Beispiel zum gemeinsamen Homeoffice machen, so wenn es jetzt gerade nicht so mega akut ist mit Corona zum Beispiel, haben wir es öfter gemacht und dann ist es halt schon so, tagsüber wird dann gearbeitet und dann macht man vielleicht noch zusammen Abendessen und dann ist aber auch so ein automatischer Break. Also dann sagt man, redet man dann auch über private Sachen oder man macht zwischendurch mal zusammen eine Kaffeepause oder so und redet dann auch mal über private Sachen. Also wir können da echt ganz gut umswitchen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwann mal so war, dass wir so dachten, boah, jetzt kommen aber meine ganzen privaten Sachen viel zu kurz in dieser Beziehung. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, Christina, aber ich habe das noch nie gehabt.
Also eigentlich nur Vorteile, dass man auch noch zusätzlich befreundet ist und auch schon vorher befreundet war.
Auf jeden Fall. Für uns ist, der Vorteil ist halt einfach, dass du, du kommst halt, also du kennst die andere Person, du bist nicht überrascht, das ist so ein bisschen das, ne? Du weißt halt genau, was dich erwartet bei dieser Person und ich habe auch Bekannte, die zusammen gegründet haben, wo es nicht funktioniert hat. Also das gibt es ja auch, dass Freundschaften dann daran zerbrechen oder dass das irgendwie nicht gut funktioniert. Aber was, glaube ich, bei uns einfach anders ist, ist, dass wir uns halt, also dass wir auch vorher schon wussten, wie es ist, mit der anderen Person zu arbeiten. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und dass wir halt große, große Verfechterinnen davon sind, immer alles offen anzusprechen. Also wenn jemand ein Problem hat oder irgendwas blöd findet oder davon gestresst ist oder das nicht funktioniert für die Person, dann raus damit. Also das ist wirklich so unsere oberste Regel, Unzufriedenheit sofort kommunizieren und sofort darüber sprechen, weil dann kommst du gar nicht in diese Lage, dass irgendwer jetzt was in sich reinfrisst oder das blöd findet. Wir haben immer alles klar abgesteckt. Wir haben immer klar gesagt, wer wie viel arbeiten kann, wer wie viel investieren kann an Geld. Das war immer für alle klar. Und wenn du halt diese Klarheit hast, dann kommst du halt gar nicht in diese Diskussionen rein.
Und noch ein Punkt, ich glaube, der bei uns auch besonders ist, ist Vertrauen. Also, dass wir dadurch, dass wir die Bereiche ja so klar abgesteckt haben, einfach auch durch die persönlichen Interessen mit diesem Steuern, Content, Sales, Produkte, ist so klar, dass man dem anderen zu 100% vertraut und weiß, die andere Person macht es zu 100% richtig und es mischt sich nie jemand dann ein. Natürlich arbeiten wir ganz viel auch zusammen in diesen Bereichen, weil dann jemand, also Gattin fragt, könnt ihr mir bitte mal helfen, ich brauche ein Brainstorming oder irgendwie sowas. Dann springen wir da natürlich auch mit rein. Aber so, wir lassen dem anderen oder der anderen jeweils den Hut in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sagt, wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, jeder hat einen Bereich, dann muss es auch so sein, dass das Vertrauen dazu 100% da ist. Und ich glaube, wenn das nicht da ist, dann wird es halt auch schwierig.
Also ich habe gesagt, ich kümmere mich um die ganzen Mails, also push mir nicht dazwischen, so nach dem Motto. Genau. Ganz kleines Beispiel. Aber ja, also ich glaube auch, dass vor allem durch Erwartungshaltungen, wenn man die von Anfang an auch offen auf den Tisch gelegt hat und jeder weiß, okay, wir wollen jetzt hier auch wirklich das ganze Ding 100% mit voller Energie angehen und es wäre jetzt irgendwie einer dabei, der hätte gesagt, ja, für mich ist es eher so ein bisschen Hobby noch nebenbei, dass man dass sowas von Anfang an eigentlich klar sein muss, okay, wer ist jetzt hier voll dabei und wer irgendwie nur halb. Und das scheint ja aber anscheinend sehr gut gelöst zu haben. Und ich meine, es ist ja auch ein ständiger Prozess, weil es kommen neue Sachen dazu oder neue Mitarbeiterinnen, die ihr einstellt, wo es dann auch immer wieder neue Entscheidungen zu treffen gibt. Du hast gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, es gibt auch vor allem bei dem Thema Zeit und so investieren, wer bringt was mit rein, das hätte ich mir jetzt auch so als die größte Unstimmigkeitsquelle, sage ich mal, vorgestellt. Und vielleicht mögt ihr da nochmal ganz kurz einen Einblick geben, wie ihr das so für euch regelt, weil ihr macht das ja noch neben euren anderen Berufen als Journalistinnen. Also wie stellt ihr so diese Balance sicher, dass jeder nicht das Gefühl hat, okay, ich arbeite mir gerade hier den Hintern ab und die anderen sind aber gerade noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt und irgendwie fühle ich mich alleine gelassen, so zum Beispiel.
Ja, soll ich?
Mach mal.
Also wir haben von Anfang an war ja klar, das ist eine Gründung in Teilzeit. Also das war immer klar und es war auch klar, dass das bei allen von uns erstmal so bleibt. Das heißt, wir haben schon vor 2 Jahren gewusst, okay, wenn wir das machen, machen wir das alle nebenbei. Und das heißt, es war von vornherein klar, wenn wir das machen, müssen wir uns gut organisieren. Und ich muss auch sagen, also am Anfang war es halt so, wir haben es halt immer gemacht, wenn wir Zeit hatten, halt alles irgendwie versucht, da drumherum zu planen, haben auch wirklich viele Wochenenden durchgezogen und so weiter. Das kann man aber natürlich nicht dauerhaft machen. Und irgendwann kamen wir halt so an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, lass uns jetzt mal wirklich gucken, wie viele Tage kann jeder im Monat wirklich für folgerichtig arbeiten. Also wir haben wirklich ganz konkret alle bei uns durchgerechnet, so diese Anzahl von Tagen ist möglich. Und dann haben wir das nebeneinander gelegt und haben gesagt, okay, passt das? Und haben dann einfach gesagt, ja, okay, weiß ich nicht. Also bei Christina ist es zum Beispiel so, dass sie so ein bisschen weniger Tage bei folgerichtig im Moment macht. Bei Claire ist es ein bisschen mehr. Ich bin so in der Mitte. Und wir haben aber einfach ganz klar definiert, ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie 8 Tage im Monat für folgerichtig Zeit. Und wenn ich dann natürlich noch ein bisschen mehr mache, mal zwischendurch, dann ist das so. Aber ich glaube, durch diese klare Definition, das ist so ein Punkt, und aber auch so dieses Selbstverständnis, dass wir halt sagen, es ist halt nicht immer die alleroberste Priorität folgerichtig, sondern wir haben eben auch noch andere Jobs und die haben auch Prio. Also es muss nebeneinander existieren und ich glaube, da ist auch ganz großes Verständnis untereinander da, weil jede von uns kennt halt das Gefühl, dass man eben viele Dinge unter einen Hut bringen muss. Also bei mir ist es im Moment so, ich habe halt 3 Jobs. Claire hat neben folgerichtig noch 1. Christina hat auch 2. Also das sind halt Sachen, die man einfach, ja, verbinden muss. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
Aber man muss auch fairerweise sagen, es gelingt deshalb auch gut, weil diese festen Tage, von denen Katrin gesprochen hat, das sind die, die wir wirklich von 8 bis 18 Uhr da sind, auch immer erreichbar sind, die wir uns zusammen einplanen, an denen wir zum Beispiel neue Kurse drehen und so weiter. Aber dazwischen sind wir auch 24/7 erreichbar, es sei denn, wir sind im Urlaub. Das ist wirklich so, Urlaub versuchen wir wirklich in allergrößten Notfällen nur erreichbar zu sein. Aber sonst sind wir auch immer erreichbar. Das heißt, es gibt nicht, das ist das Gute, es gibt nicht dieses Gefühl, man ist alleine, weil man weiß, man erreicht irgendeinen anderen. So, der Nachteil ist natürlich, dass man extrem viel dann zu tun hat. Aber ich glaube, das wollen wir auch alle so. Das haben wir auch offen besprochen, weil man einfach dann den Überblick behält. Und das funktioniert für uns gerade ganz gut.
Und man muss auch sagen, seit wir diese Bereiche so aufgeteilt haben und klar gesagt haben, okay, jeder hat jetzt irgendwie so das, was er sich so aufteilen kann, funktioniert es auch besser, dass man die anderen echt mehr raushalten kann. Also wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, die sind eigentlich nicht erreichbar, dann ja, hat man eigentlich mehr Überblick über das, was man halt selbst machen muss, ohne dass man die jetzt immer wieder ansprechen muss.
Dann hätte ich direkt noch eine Frage an Christina, weil du bist ja so die, die für Organisation zuständig ist. Und das klingt jetzt auch nach viel, so Organisation. Was ist denn so, gibt es ein Tool, was ihr benutzt, was für euch einfach funktioniert, wo ihr euch dann sozusagen organisiert und abstimmt, jeder irgendwie auf den Kalender des anderen zugreifen kann? Oder also wie organisiert ihr euch letztendlich?
Genau, also ganz wichtig ist für uns Kommunikation. Das ist natürlich ganz schwierig, wenn man in so vielen unterschiedlichen Städten wohnt, wie unser gesamtes Team. Also wir sind 6 Leute und wohnen in 5 Städten. Das heißt, man kann nicht einfach mal eben sich sehen oder so. Das heißt, wir kommunizieren meistens schriftlich über Slack. Also wir chatten viel. Da sind wir so organisiert, dass wir wirklich für jeden kleinen Bereich einen Channel haben und da klare Regeln haben, wie man miteinander kommuniziert. Das funktioniert super. Wir haben auch noch einen Posting-Plan, wo jeder den Überblick behält, ob das jetzt Trello oder Monday ist, das ist dann eine Kleinigkeit, aber dass man wirklich da so auch ganz klar hat, dieser ganze Content ist an einem Punkt gesammelt. Und ja, also natürlich haben wir auch einen gemeinsamen Kalender, den all unsere Mitarbeiterinnen, aber auch wir befüllen und immer aktualisieren, wann man dann wirklich erreichbar ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man sich einfach nicht sieht, dass man trotzdem diese Kommunikation im Team aufrechterhält. Und wir achten natürlich darauf, dass wir auch immer erreichbar sind für unsere Mitarbeiterinnen. Katrin und Claire haben jeweils eine Mitarbeiterin, mit denen sie ein Team bilden, mit denen sie sehr eng zusammenarbeiten, die ihnen Sachen zuliefern. Das heißt, da finden auch regelmäßig Calls statt. Also, dass man wirklich versucht, trotz dieser Entfernungen als Team zu funktionieren, weil ich glaube, sonst ist die Motivation auch relativ schnell nicht mehr da.
Klar, also Kommunikation geht über alles und ich glaube, in der letzten Zeit, so also mit Corona und dem ganzen Remote, bei euch ist es ja sowieso so, dass alle schon in verschiedenen Städten sind, aber bei vielen Unternehmen hat es jetzt auch noch dazu geführt, dass selbst die Leute, die sonst im Büro sich immer gesehen haben, sich nicht mehr gesehen haben und Kommunikation ist dafür dann immer wichtiger. Ich würde jetzt einmal so zum dritten Block übergehen und zwar so Content-Erstellung. Wie gehe ich jetzt vor? Also womit fange ich an? Was sind so die ersten oder was waren auch für euch die ersten Sachen, die ihr dann gemacht habt? Also ihr hattet einen Kanal, der Name steht und sonst nichts. Wie geht's dann los?
Also der erste Schritt ist, sich erstmal zu überlegen, was will ich damit überhaupt? Mhm. Also was ist mein Ziel? Weil wenn ich das nicht weiß, dann brauche ich mit Instagram gar nicht anfangen. Also ist mein Ziel, dass ich da bekannter werde, dass ich darüber meine Produkte verkaufe, dass ich irgendwie mich als Expertin positioniere und so weiter. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, ja, was das Ziel sein kann. Und das ist ganz entscheidend, weil wenn ich das nicht klar habe, dann drift ich rum. Also das muss das Erste sein. Und dann ist das Zweite halt, wer ist meine Zielgruppe? Also wen will ich überhaupt erreichen? Und wenn ich diese beiden Sachen definiert habe, dann kann ich anfangen, meine Posting-Strategie zu entwickeln. Also mir zu überlegen, welchen Content mache ich wie oft, für wen und in welcher Form. Das sind eigentlich so diese Hauptfragen, die man sich dann stellen muss. Und ja, diese Posting-Strategie ist eigentlich so der Grundstein, auf dem man dann aufbauen kann.
Wie kann ich mir so eine Posting-Strategie vorstellen? Also ich sage mir dann zum Beispiel, ich möchte ein IGTV pro Woche machen, ich möchte ein Reel einmal in der Woche machen und ich mache zwischendurch noch 3 Feed-Beiträge und ich möchte eigentlich mindestens 3 Stories am Tag machen zu, weiß nicht, 3 verschiedenen Themen oder sowas.
Das wäre auf jeden Fall schon sehr ambitioniert und das wäre auch sehr gut, wenn das so klappen würde, weil mehr ist mehr. Nee, aber also das ist auf jeden Fall so die Hülle, die man braucht, also dass man sich wirklich auch so naheliegend es klingt, sich das auch überlegt und sich das auch wirklich notiert und sich wirklich das so als Strategie festhält, diese Häufigkeit, in der man postet. Und weil nur wenn man das auch wirklich klar hat, und wir reden ja hier wirklich auch über Selbstständige und Unternehmen, die einen Hauptjob nebenher haben, und wir sagen auch immer, Instagram frisst Zeit und das wird sich auch nicht ändern. Aber dass man das wirklich nur so dann auch verbinden kann, wenn man klar hat, ich mache ein IGTV jetzt zum Beispiel die Woche, wie du gesagt hast, dass man das dann auch am Ende der Woche erfüllt hat. Das ist die Hülle, aber natürlich muss man inhaltlich dann auch das Ganze gut planen. Und da empfehlen wir mal so 2 bis 4 Wochen im Voraus einfach die Themen zu planen und dass man wirklich bei jedem Thema auch nochmal überlegt, zahlt das auf meine Strategie ein? Zahlt das darauf ein, wen ich erreichen will? Zahlt das darauf auf mein Ziel ein? Also mich zum Beispiel jetzt als Expertin zu positionieren. Und jeden Post, jedes IGTV, jedes Reel darauf abzuklopfen, ob das der Fall ist. Und immer wieder dann auch zu überlegen, ist das das? Also kann ich damit jetzt klar machen, was ich anbiete? Und interessiert das dann auch meine Follower und Followerinnen?
Gibt es da Sachen, wo ihr sagt, vielleicht fängt man damit mal an. Und dann, wenn man merkt, okay, da ist man drin und man ist so im Flow und kann irgendwie einen Post schneller auch erstellen, dann fange ich vielleicht dann mit dem IGTV an. Gibt es da also was irgendwie besser funktioniert als das andere, oder ist das auch wieder abhängig wahrscheinlich von der Zielgruppe und diejenigen, die ich erreichen will?
Es ist halt immer super schwer, pauschal zu sagen, diese 3 Content-Dinge solltest du für deinen Kanal jede Woche machen. Also das kommt immer drauf an. Ich weiß, dass es eine blöde Antwort ist, das will man eigentlich nicht hören, aber also prinzipiell würde ich sagen, es ist schon super wichtig, Stories zu machen, einfach weil die Stories eben die Möglichkeit sind, Leute nah an mich ranzulassen und persönlich zu sein und einen Kanal eben auch ja über die Persönlichkeit so ein bisschen zu branden, sich abzuheben von anderen und dieses Thema, was man hat, was ja wahrscheinlich auch viele andere Kanäle haben, weil man wird wahrscheinlich nicht die erste Person sein, die zu diesem Thema einen Kanal macht, dass man sich da eben überlegt, okay, wie kann ich das denn anders machen? Und ein Punkt ist halt da meistens die Persönlichkeit, weil das eben immer ein Aspekt davon ist, wie man halt anders ist. Und natürlich sind auch, Feedposts sind auch relativ niedrigschwellig. Die kann man halt relativ schnell erstellen, egal ob jetzt Foto oder Grafik. Prinzipiell ist es ja gerade so, dass Reels der totale Wachstumsmotor sind. Also wenn man wirklich schnell wachsen will, dann sollte man auf jeden Fall auf Videocontent setzen. Reels sind aber natürlich vom Storytelling und von dem, was man da inhaltlich zeigen kann, so ein bisschen schwieriger als Stories, würde ich jetzt sagen. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen fortgeschrittener. Aber wenn man jetzt natürlich irgendwie Challenges mitmacht oder sowas in die Richtung, dann kann man das auch schon auf jeden Fall, wenn man gerade erst anfängt, machen. Genau, aber prinzipiell würde ich sagen, Stories sind schon gut, weil das immer das ist, was die Leute sich auch in vielen Fällen zuerst angucken. Also da gibt es auch Statistiken, ne, dass viele halt eben wirklich für die Stories auch viel bei Instagram sind.
Ja, ich kenne das persönlich auch. Also ich gucke mir eigentlich manchmal nur Stories an und scroll gar nicht runter. Also es geht eher nach rechts, dass ich eine Rechtspfeife oder klicke und nicht nach unten. Und weil man da eigentlich an ja so aktuelle Sachen auch kommt und oder man so im Moment die Person irgendwie auch erlebt oder das, was der gerade aktuell in dieser Minute gerade gesehen hat oder ja auch mitteilen möchte.
Ja, und das ist auch was, was ich echt empfehlen kann, ne? Immer zu spiegeln, was ist das eigene Nutzerverhalten? Also wenn ich selbst merke, ich gucke mir selbst total gerne Stories an und ich will ja eigentlich Leute erreichen, die vielleicht so ähnlich sind wie ich oder die sich für das interessieren, was mich interessiert, vielleicht sind die dann genauso. Also sich immer zu überlegen, was finde ich vielleicht auch bei anderen cool und wie kann ich das irgendwie für mich auch umsetzen? Das ist auch immer eine super Inspirationsquelle.
Ja. Du hast jetzt gerade schon mal so ein bisschen angesprochen auch, dass Video halt auch gut funktioniert und dass man auf jeden Fall auch langfristig versuchen sollte, so seine Persönlichkeit mit reinzubringen, einfach um sich abzusetzen von anderen Kanälen, weil die Persönlichkeit, die man hat, ist so das Einzigartigste, was man hat und von daher sollte man das auch irgendwie nutzen. Und ich weiß jetzt für mich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung auch, aber ich glaube, das geht wahrscheinlich auch vielen Hörerinnen auch ähnlich, dass man, vor allem wenn man auf Instagram viel auch erstmal nur so konsumiert hat, dass so dieses sich vor die Kamera zu stellen und sowas einzusprechen irgendwie und ein Video zu machen, dann macht man das irgendwie auch vielleicht 5-mal und man ist immer noch nicht zufrieden. Und ihr seid ja jetzt mittlerweile, ihr macht das ja jetzt schon eine ganze Weile. Gibt's da von euch vielleicht 2, 3 Tipps, die ihr mitgeben könnt, dass man so diese Angst vor der Kamera, ja, dass man sich damit wohler fühlt, in die Kamera zu sprechen oder auch wie fange ich an überhaupt, in die Kamera zu sprechen? Ihr habt beim Radio, sprecht ihr auch zu Millionen Leuten, seid da sicherlich auch schon am Anfang vielleicht auch ins kalte Wasser gesprungen, aber habt da jetzt eure Erfahrungen gesammelt, wo ihr vielleicht 2, 3 Sachen weitergeben könnt, andere Sachen an andere Hörerinnen, für die das noch kaltes Wasser wäre, sich irgendwie vor eine Kamera zu stellen, sich zu präsentieren und ja, sich quasi auch darzustellen irgendwie.
Ja, also das ist natürlich wirklich dieses ins kalte Wasser springen, das ist was man machen muss und man muss sich das einfach trauen. Also wir mussten das natürlich zwangsläufig machen, auch durch unser Studium, durch unser Volontariat, durch unseren Job. Wir stehen vor einem Mikro, wo 1 Million Zuhörer wo 1 Million Menschen zuhören. Und natürlich ist es das erste Mal, das ging uns ja nicht anders, dass man da steht und so Schnappatmung kriegt, aber wo man weiß, okay, ich muss mich jetzt zusammenreißen, weil das ist hier eine Live-Situation, das soll jetzt auch nicht doof klingen. Das heißt also, dieses Überwinden ist der erste Punkt. Und das ist natürlich bei Instagram richtig toll, dass man das auch erstmal in einem geschützten Raum machen kann, zum Beispiel über diese enge Freundelisten, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Konzept und ich habe mich überwunden und jetzt nehme ich einfach mal meine erste Story auf und mache das aber wirklich in diese enge Freundeliste und ich will nur, dass das meine beste Freundin sieht oder mein Partner oder meine Familie und von denen hole ich mir dann erstmal Feedback. Das heißt, man muss es ja auch noch gar nicht so für 1 Million Menschen rausposaunen, sondern kann es wirklich erstmal so für mich machen, aber was ganz wichtig ist, wirklich sich einfach erstmal zu trauen und wenn man das Gefühl hat, oh Gott, meine Stimme klingt doof oder ich sehe irgendwie doof vor der Kamera aus, das ist ganz viel, was im eigenen Kopf stattfindet, was kein Mensch draußen denkt. Also das will ich auch nochmal so als Tipp. Die Eigenwahrnehmung ist viel, viel kritischer als die Wahrnehmung von anderen Menschen.
Ja, eine Sache, die wir auch unseren Kundinnen oft empfehlen, ist, dass man ja mit engen Leuten auch darüber spricht. Also nicht nur, dass man die zur engen Freundeliste hinzufügt, sondern dass man eben auch wirklich ganz offensiv sagt, hey, hier ändert sich jetzt bald was auf meinem Kanal, wunder dich nicht, ich werde jetzt hier anfangen, in die Stories zu reden, bitte supporte mich und gib mir Feedback, weil dann baut man schon ganz viel von dieser Hürde ab, dass man denkt, oh Gott, was sollen die bloß alle denken? Weil dann hat man diesen Zahn denen quasi schon gezogen. Das ist eigentlich immer ganz gut. Und was uns auch geholfen hat, ist so ein bisschen, dass man sagt, okay, das muss jetzt halt so. Das gehört jetzt zu meinem Job so. Das ist jetzt eben einfach Teil davon. Also das ist, glaube ich, auch so eine Mindset-Frage, dass man halt einfach sagt, okay, bei Folgerichtig, da müssen wir vor die Kamera, da muss jeder von uns mit unserer Community sprechen. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass das passiert und deswegen machen wir das. Und das gehört einfach zu diesem Business dazu. Und wenn man sich das klar macht und das eben nochmal wirklich abgrenzt von dem, was man vielleicht für Ängste hat oder Sorgen, und das wirklich so als To-Do sieht, dann wird das auch einfacher, ne? Weil man kann ja auch auf der To-Do-Liste haben, ich schreibe eine Mail, das macht man ja auch. Also, dass man das wirklich einfach wie so ein, ja, wie so eine Aufgabe sieht, die einfach im Alltag stattfindet.
Genau, was uns dabei aber auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, wer sich partout absolut unwohl fühlt vor der Kamera oder vor dem Mikro oder auf jeden Fall in so einer Presenter-Situation und sich damit gar nicht anfreunden kann, dann sollte die Person das auch nicht machen, weil das merkt man letztendlich. Und es ist nicht immer so, dass man seinem Unternehmen immer einen Gefallen tut, wenn man vor die Kamera geht. Also dieses Gesicht um jeden Preis, nee, weil man präsentiert sich halt auch nach außen und wenn man einfach super unsicher ist und auch diese Rückmeldung bekommt, dann gibt es natürlich auch noch ganz andere Wege, seinem Kanal ein Branding zu geben. Also das ist gar nicht so entscheidend, aber dass man da wirklich auch ehrlich mit sich ist und sich sonst aber auch wirklich diesen Druck nimmt, zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, egal wie hinterher die Qualität ist. Also nein, muss man nicht, sondern wenn man muss auch Bock drauf haben und wenn das alles nicht gegeben ist, dann findet man einen anderen Weg.
Ja. Es soll ja auch Spaß machen.
Genau.
Ja. Ja, oder man startet erstmal einen Podcast. Das muss dann nicht vor die Kamera, sondern erstmal nur fürs Mikro. das kannst du natürlich auch mit der Kamera, also bei einer Story umgekehrt machen, ne? Dass man einfach so irgendwie irgendwas filmt und das schon mal kommentiert irgendwie und dann hört man die Stimme schon mal. Bei mir auf meinem privaten Instagram-Kanal auch bisher immer nie irgendwie selber so Handy in die Hand genommen und dann im Selfie-Modus ins Handy gesprochen. Und jetzt mit dem Podcast, als ich damit angefangen habe, habe ich halt für den Kanal auch gedacht, okay, komm, jetzt machst du das einfach mal. Kann mich aber auch noch daran erinnern, dass ich so auf dem Weg zur Arbeit manchmal im Park schon auch manchmal die eine oder andere Mal irgendwo abgebogen bin in so einem Bereich, in so ein kleines Waldstück, wo ich wusste, da kommt jetzt gerade keiner vorbei, hier kann ich jetzt in Ruhe mal 2-3 Mal irgendwie in die Kamera sprechen und mir das nochmal in Ruhe angucken und muss mich nicht wie so ein, ich sag mal, in meinen Augen war das dann immer wie so ein Depp quasi irgendwo hinstellen und mit der Kamera da in so eine Kamera zu sprechen. Wobei das ja letztendlich auch nur aussieht wie jemand, der irgendwie gerade mit jemandem FaceTimet oder so.
Ja, genau. Man ist ja mittlerweile auch dran gewöhnt. Aber das ist auch voll der wichtige Punkt, den du ansprichst, dass man sich wirklich so sein Setting schafft, in dem man sich wohlfühlt. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch mittlerweile machen wir viel Behind-the-Scenes-Stories auf dem Kanal. Das heißt, dass man, keine Ahnung, wenn man sich morgens einen Kaffee macht, dass man das Ganze filmt. Und ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich weiß, dass ich das nicht authentisch rüberbringen kann, einfach weil ich kein Typ dafür bin. Und habe deshalb auch ganz klar gesagt, ich mache gerne Stories, ich mache Umfrage-Stories, also alle, die so ein bisschen, wo man das vorher so, ich sitze irgendwo und dann nehme ich diese Story auf, dann kann ich auch locker reden, aber ich kann auf gar keinen Fall diese Behind-the-Scenes-Stories machen, weil das einfach wie ein Schauspiel bei mir wirkt. Und Katrin und Claire sind darin zum Beispiel total perfekt und die übernehmen dann diese Aufgabe, aber weil sie sich einfach darin wohlfühlen. Also das heißt, dieses Setting, das ist ganz wichtig, dass man sich das selber so baut, dass man letztendlich sich wohlfühlt und dadurch auch authentisch rüberkommt. Mhm. Und wenn das bei dir im Wald ist, dann ist es auch klasse.
Ja, mittlerweile traue ich mich auch woanders im Park, wo andere Leute das sehen,
Story zu machen.
Aber ja, klar, man kann ja auch einfach zu Hause in seinen eigenen 4 Wänden erstmal auch anfangen. Und dann kann man ja auch entscheiden, ob man es postet oder nicht, wenn man sich das dann nochmal anguckt.
Das sowieso immer. Übrigens, man muss auch mal sagen, also es ist ja auch wirklich eine Illusion, dass Menschen, die Stories bei Instagram posten, dass das bei denen immer beim ersten Versuch total gut klappt. Ja. Also wenn ich eine Story aufnehme, dann wollt ihr nicht wissen, wie viele Fail-Versuche diesem Clip vorangegangen sind, bevor der online gegangen ist. Also das ist ganz normal, das ist bei, glaube ich, allen so, die Stories aufnehmen. Man verspricht sich, man macht nochmal eine Pause, man hat auf einmal vergessen, was man eigentlich sagen wollte, man kommt nicht zum Punkt. Das ist Übungssache, aber das passiert uns auch, das passiert jedem. Also das ist wirklich auch was, da kann ich jedem die Angst nehmen, das ist völlig okay. Also darum, das ist ja das Gute an den Stories, es ist halt eben nicht live. Also das sieht halt keiner, wenn das der 18. Versuch ist so.
Und nach 24 Stunden ist es wieder weg.
Genau.
Ich glaube, wenn, also zu dem Thema vor der Kamera sprechen und so weiter, habt ihr jetzt, wenn ich richtig informiert bin, ja auch noch irgendwie was geplant. Das heißt, wir sind ja hier am 1. Juni gerade und das ist ein Thema, was ihr jetzt auch, glaube ich, nochmal mit einem Kurs bespielt. Wo kann ich den finden, wo, wenn ich jetzt sage, okay, die Tipps hier aus dem Podcast, die reichen mir noch nicht. Ich möchte das nochmal ein bisschen noch professioneller machen. Wo gehe ich da hin?
Genau, also wir bringen nächste Woche unseren neuen Online-Kurs raus. Der heißt Be Unique und es geht ums Thema Branding, also wie ich meinen Kanal einmal persönlich branden kann, aber auch optisch. Und gerade dieses persönliche Branding, also wie stehe ich vor der Kamera, wie kann ich irgendwie Geschichten über mich erzählen, wie kann ich meine Persönlichkeitsmerkmale festlegen und das, was mich ausmacht, irgendwie rüberbringen vor der Kamera, wie wähle ich mein Setting aus, all diese Dinge, die wir jetzt hier schon angesprochen haben, das gehen wir da wirklich Schritt für Schritt durch und erstellen quasi so einen Branding-Guide. Also man hat am Ende wirklich so einen ganz klaren Fahrplan, wie man den Kanal personalisiert auf sich und wiedererkennbar wird auch für seine Zielgruppe. Und wir beschäftigen uns halt eben einmal mit dieser persönlichen Branding-Ebene, aber eben auch mit dem optischen. Also wie kann ich irgendwie meine Farben finden? Wie kann ich ein Feed-Design entwickeln? Wie kann ich Canva dafür nutzen? Das ist ein kostenloses Design-Tool. Also es hat ganz, ganz viele Ebenen. Und genau, das ist ein sehr, sehr cooler Kurs, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat bei der Produktion und der, glaube ich, auch beim Teilnehmen sehr viel Spaß macht, weil der einfach super praktisch ist. Also es ist wirklich so ein Hands-on-Kurs, wo man jeden Tag richtig coole Aufgaben bekommt und am Ende halt wirklich auch was in den Händen hat, was einem im Alltag was bringt. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig, weil wir halt auch wissen, dass Unternehmen und Selbstständige jetzt nicht so viel Zeit übrig haben. Und es ist halt wichtig, dass immer was Konkretes dabei rauskommt. Genau. Und dieser Kurs, der kommt nächste Woche raus.
Cool. Wahrscheinlich dann auf der Webseite, das verlinke ich einfach in den Shownotes. Für
genau.
Diejenigen.
Und natürlich auch auf unserem Kanal, dem Folgerichtig-Kanal bei Instagram. Auch da gibt es ganz, ganz viele Infos dazu und da kann man uns sehr, sehr gerne besuchen. Da freuen wir uns.
Ja, den Kanal kann ich sowieso schon ans Herz legen auch. Da bin ich sowieso ja schon drauf. Da bin ich ja überhaupt auch auf euch gekommen. So für den Content für meinen Kanal. Immer sehr viele Tipps rund um Instagram. Also da bleibt eigentlich nichts unbeantwortet. Neulich gab es ein Instagram ABC, also einmal von A bis Z runter, alles, was man wissen muss und immer viele coole Tutorials. Ja, habt ihr abschließend noch so, was sind eure drei Tools oder auch vielleicht drei Gegenstände, Gadgets, jeder von euch, mit denen ihr tagtäglich arbeitet oder mit denen ihr, also ohne die ihr eigentlich nicht mehr so könnt oder wenn es um Thema Content-Erstellung geht. Christina, möchtest du anfangen?
Ja, also das ist natürlich bei uns Canva für diese ganzen grafischen Umsetzungen und ich persönlich benutze mein Handy einfach ganz roh. Ich weiß, dass Claire und Katrin zum Beispiel so ein Pop-Socket hinten am Handy dran haben, um einfach mehr Halt für ihre Handys zu haben, weil die aber auch riesig sind. Und ich habe ein kleines Handy und ich brauche nur meine Hand. Okay. Und deshalb habe ich da gar nicht so viel weitere Gadgets. Und das finde ich auch wirklich das Coole bei Instagram, dass man braucht ein gutes Licht. Das ist tatsächlich ein Trick, aber das muss jetzt auch nicht, das kostet nicht 100 Euro, das kriegt man auch gut für 20 Euro mal. Einfach damit man so sein Gesicht gut ausgeleuchtet hat. Und das ist so das, wo ich sage, damit komme ich ganz gut durch meinen Insta-Alltag. Aber wir benutzen noch eine andere Plattform, Katrin. Da ist Katrin nämlich auch Profi.
Ja, also was so an Gadgets, würde ich noch sagen, Stativ ist nicht schlecht. Also ich benutze das relativ viel, wenn ich so Reels zum Beispiel mache oder ja, Lives, abgesetzte Stories. Da ist das manchmal ganz praktisch. Und was wir an Tools sonst noch nutzen, ist noch Lightroom. Das ist von Adobe dieses Fotobearbeitungsprogramm. Und das nutzen wir eben, um unsere Fotos zu bearbeiten. Wir haben uns da ein eigenes Preset erstellt und können damit halt mit einem Klick unsere Bilder bearbeiten und super schnell einfach Insta-ready machen und dann hochladen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Also das ist auf jeden Fall auch noch so ein Must-Have, was sich für Instagram anbietet.
Ja, cool. Ja, herzlichen Dank für euren Input rund um das Thema. Ihr habt es gerade schon gesagt, also ihr habt eine Webseite, wo ihr auch Blogartikel immer habt und natürlich bei Instagram kann man euch sehr gut folgen. Beides verlinkt in den Shownotes. Ja, habt ihr noch abschließend einen Tipp an die Hörerinnen zum Thema Content-Erstellung?
Ich glaube, unser Top-Tipp ist einfach immer ausprobieren und machen. Löschen kann man immer noch und das oder archivieren und das ist aber echt unser ganz, ganz großes Mantra, einfach mal machen.
Sehr gut. Schöne Abschlussworte. Oder hattest du auch noch was, Katrin?
Nee, alles ins kalte Wasser mit euch.
Sehr gut. Ja. Perfekt, also ihr habt es gehört. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Christina und Katrin.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
So, das war das Interview mit Christina und Katrin. von Folgerichtig über den Aufbau von Folgerichtig und dem ganzen Unternehmen, was dahinter steht, wie sie sich ihre Aufgaben aufgeteilt haben, klang einfacher, als es vielleicht manchmal auch sein könnte, wenn man irgendwie gemeinsam irgendwas startet. Und ja, das hat bei den dreien anscheinend gut funktioniert, dass es da entsprechend ja, Interessen für alle Bereiche gibt. Und auch das Thema, vor die Kamera sich zu trauen, das war bei mir lange auch so ein bisschen, also für meinen privaten Instagram-Account zum Beispiel, habe ich das auch nie gemacht und habe mich jetzt so ein bisschen dazu gezwungen, das hier für den Podcast auch zu machen, weil natürlich beim Podcast auch Persönlichkeit eine große Rolle spielt und ich das auch im Instagram-Kanal, auch wenn mir da noch nicht ganz so viele Leute folgen, wie bei Folgerichtig, dem Kanal dann trotzdem meine Persönlichkeit mit reinzubringen und ja, mein Gesicht auch mal zu zeigen, weil das sieht man ja jetzt hier in den Folgen nicht. Da gibt es ja nur die Stimme zu hören. Und ja, von daher traut euch auch einfach mal ein paar Videos aufzunehmen und das wird dann besser mit der Übung. Also das stimmt halt wirklich, Übung macht den Meister und man wird immer unkritischer mit sich selber, würde ich mal so sagen. Falls ihr da noch ein bisschen mehr Inspiration sucht, ich weiß, dass die drei am 9. Juni auch noch so einen kostenlosen Workshop geben zu diesem Thema, sich vor die Kamera zu trauen. Also das, glaube ich, heißt erfolgreich vor der Kamera. Kostenloser Online-Workshop am 9. Juni um 19.30 Uhr kann man sich auf ihrer Webseite für anmelden. Und das werde ich ja alles nochmal verlinken in den Shownotes. Also sucht euch da den Link raus, meldet euch an und ja, lasst euch da noch mal ein bisschen mehr inspirieren, auch von Katrin, Christina und Claire. Ansonsten freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass ich das ganze Projekt Die Kaltes Wasser Podcast normalerweise als zweiwöchentlich wöchentlich immer im Rhythmus veröffentlicht habe, die Interviews, die Gespräche, die ich führe. Und ich werde jetzt den Switch machen, im Juni wöchentlich Folgen rauszubringen, denn es sind einfach so viele spannende Leute, mit denen ich mich unterhalten möchte und auch unterhalte. Und das, ja, da habe ich sonst bis September schon genug Interviews geführt. Deswegen möchte ich das Ganze regelmäßiger und noch mehr rausbringen, euch noch mehr Interviews und Inspirationen zur Verfügung stellen. Von daher starte ich jetzt mal den Versuch und schmeiße mich selber auch noch mal ins kalte Wasser und möchte das Ganze jetzt wöchentlich probieren und ja, jede Woche eine Folge rauszubringen. Von daher folgt ganz schnell einmal bei Spotify auch dem Podcast, wenn ihr es nicht schon tut, damit ihr die Folgen, denn da kommen jetzt doppelt so viele Folgen raus, in Zukunft nicht verpasst. Und könnt mir natürlich auch gerne mal bei Instagram folgen und mal schauen, wie ich jetzt den Input, den ich heute auch bekommen habe, vielleicht schaffe oder auch nicht schaffe, umzusetzen. Ist auch verlinkt in den Shownotes, @kaltes Wasser Podcast. Das von meiner Seite. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und viel Erfolg mit eurem Schritt vor die Kamera.